Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Als Kind war ich überzeugt davon, dass bis zur Jahrtausendwende Menschen auf dem Mars landen würden. Ich zwang meine Freunde in einem kleinen, stickigen Zelt, das wir im Garten aufgebaut hatten, die Fernsehserie Raumschiff Enterprise nachzuspielen. Ich war Captain Kirk. Und als ich am Ende der Grundschulzeit eine Brille bekam, machte ich mir keine Sorgen. Bald würden Ausflüge ins All nichts Besonderes mehr sein. Spätestens als Rentner könnte ich dann eine Reise zum Mond buchen, wie meine Großeltern ihre jährliche Reise nach Italien.
So beschrieb der Schriftsteller Norbert Zehringer einmal in einem Zeitungsartikel die Anfänge seiner Faszination für den Weltraum. Eine Faszination, die nun auch Hardy, der Held aus Zehringers neuem Roman »Wo wir waren«, teilt. Und genauso wie sein Schöpfer träumt auch Hardy davon, eines Tages per Rakete ins All zu fliegen. Nicht ganz so weit hinaus bis ins Weltall, aber dafür immerhin bis nach Vietnam und Kambodscha entführt uns dagegen der neue Roman von Doris Knecht, dessen Titel lautet schlicht weg. Und damit erst einmal hallo und herzlich willkommen zum Büchermarkt. Hier im Studio begrüßt sie heute Gisa Funk. Der Blick in den Sternenhimmel und die Begeisterung für den Weltraum, das ist ein zentrales Motiv, das im Werk des 51-jährigen Norbert Zehringer immer wieder auftaucht. Darüber hinaus kennt man Norbert Zehringer auch als einen Autor, der in seinen Romanen oft gleich mehrere Schicksale parallel erzählt, bis er seine unterschiedlichen Figuren dann oft über merkwürdigste Zufälle zusammenführt. Und Zehringer ist außerdem dafür bekannt, dass er die persönliche Geschichte seiner Helden gern mit historischen Schlüsselmomenten verknüpft. Das ist auch diesmal wieder so im aktuellen Roman »Wo wir waren«. Hier ist es der Tag der ersten Mondlandung am 21. Juli 1969, der für seinen Helden Hardy lebensprägend wird. Und warum dieser Tag für Hardy im Roman so unvergesslich bleibt, das erzählt Ihnen jetzt Jörg Maggenau.
Wie viel Zeit und wie viel Raum passen in einen einzigen Roman? Norbert Zehringer reichen 510 Druckseiten, um einen großen historischen Bogen vom Beginn des 20. Jahrhunderts bis in die Gegenwart zu schlagen. 3 Kriege, Flucht und Vertreibung inklusive. Aus der rheinhessischen Provinz führen die Ereignisse ostwärts bis ins Baltikum und weiter nach Nepal, Kasachstan und in den Dschungel Vietnams, westwärts bis nach Kalifornien. Und falls das noch nicht genug Welt sein sollte, packt Zehringer auch noch das All dazu. Der zentrale Moment, von dem aus er seine Erzählfäden knüpft, ist der 21. Juli 1969, als die Menschheit gebannt vor den Fernsehgeräten saß und zusah, wie Neil Armstrong als erster Mensch seinen Fuß auf den Mond setzte. In diesem stillgestellten Augenblick flieht ein Jugendlicher zusammen mit dem 5-jährigen Hardy aus einem grauenvollen Kinderheim und in einem nahegelegenen Zuchthaus nutzt eine Giftmörderin die Gunst der Stunde, um Blei zu schlucken und so, wenn nicht ins Jenseits, wenigstens doch in ein Krankenhaus zu kommen. Und so beginnt die Geschichte.
Der Mond ist versunken, die schwarze Nacht ist da, es gibt kein Zurück.
Hardy ist die zentrale Figur des Romans. Das erste Wort, das er nach langem Schweigen überhaupt spricht, heißt Mond. Nach seiner Flucht aus dem Kinderheim wird er bald wieder eingefangen und dort in ein altes Fass im Keller gesperrt. Was er hier in der Dunkelheit durchmacht, erzählt er erst viele hundert Seiten und Jahrzehnte später, als er inzwischen zum schwerreichen Dotcom-Millionär aufgestiegen, in L.A. seiner Jugendliebe wieder begegnet. Betty war es, die Hardy in Neuort an der Glastür einer Gärtnerei stehen sah und ihn für einen Jungen vom anderen Stern hielt. Ihr stellte er sich als Nummer 13 vor, denn im Kinderheim hatte er keinen Namen. Mit Betty spielte er in einem alten, aufgebockten Simca Weltraumfahrt und bastelte aus Kartons Raketen, die ziemlich hoch fliegen konnten, bevor er mit seiner Adoptivmutter und ihrem Liebhaber, einem verwegenen Autor von Groschenheft und Weltraumabenteuern, zu einer großen Flucht in die Welt aufbrach, die in Amerika endete. Es ist, als wollte Norbert Zehringer mit diesem Roman zeigen, dass auch ein Menschenleben so spektakulär verlaufen kann wie der Flug einer Rakete. Aus den finstersten Abgründen katapultiert er seinen Helden Hardy in schwerelose Höhen. Zwar sitzt er bei einem späteren Versuch, eine Reise auf die Weltraumstation Mir zu buchen, Betrügern auf und verliert dabei 25 Millionen Dollar. Doch das Geld ist dem Self-Made Man zu diesem Zeitpunkt sowieso längst egal. Er hat mehr als genug davon. Viel schlimmer ist, dass Hardy, der mit einem Computerspiel und ein paar genialen Ideen steinreich geworden ist, als Millionär überhaupt keine Ziele und Wünsche mehr hat. So weit hinaus sein Leben auch führte, ganz oben droht es spur- und wunschlos zu verglühen. Am Ende des Romans spricht ein riesenhafter Russe, der Hardy zur Weltraumstation Baikonur begleitet, aus, worum es geht.
Manchmal denke ich, das Leben ist wie eine lange Zugfahrt. Nur ist der Zug die Zeit. Eben noch hat er gehalten, an einem besonders schönen Moment, doch dann fährt er weiter und wir können ihn nicht stoppen. Wir können ans Zugende rennen und dann durch das Fenster im letzten Wagen auf die Gleise blicken. Das Schöne ist immer noch da, aber es liegt hinter uns und wir können nicht zurück. Das Schöne, sagt Hardy, und das Schreckliche.
Norbert Zähringer hat in seinen bisherigen Romanen die Kunst perfektioniert, die Zufälle, aus denen sich ein Leben ergeben mag, zu zähmen und daraus so etwas wie ein Schicksal zu zimmern. Gegenüber seinen Figuren besitzt er als Autor eine göttliche Macht. Er kann das Unwahrscheinliche plausibel machen und die fernsten Ereignisse so miteinander verknüpfen, dass daraus eine zwangsläufige Zusammengehörigkeit entsteht. Allmählich fügen sich die verschiedenen Erzählstränge zu einem Sicherheitsnetz, in dem jeder Einzelne schicksalhaft aufgehoben ist. Wie die Bibel beginnt auch seine Geschichte mit Adam und Eva. Adam ist Hardys Großvater, der im selben Ort, in dem mehr als ein halbes Jahrhundert später sein Enkel aus dem Heim fliehen wird, die Arzttochter Eva liebt. Während des Ersten Weltkrieges ist in dem alten Klostergemäuer ein Lazarett untergebracht. Adam und Eva kommen sich näher, während sie einen am ganzen Körper bandagierten Patienten betreuen, von dem nur die Augen zu sehen sind. Das Vorbild, Michael Ondaatjes englischer Patient, ist da erkennbar. Szenen wie diese haben vielleicht keine Relevanz für den Fortgang der Geschichte, aber sie verweisen auf den Kosmos der Literatur und sind so plastisch erzählt, dass sie sich unvergesslich einprägen. Adam geht nach dem Ersten Weltkrieg weg, wird Funker auf See und landet schließlich in einer Funkstation im Baltikum. Die Bewegung ins Offene, in die Welt hinaus, kehrt sich in der folgenden Generation um. Seine Tochter Martha muss als junges Mädchen einen Krieg später vor der Roten Armee in Richtung Westen fliehen und findet dahin zurück, wo sie ihre Angehörigen vermutet, die in der um Hilfe bittenden Verwandten aber nur die Fremde sehen, die in der alten Heimat am Rhein nichts verloren hat. Die eindrücklichen Erfahrungen dieser Flucht, das Überleben in Baracken und die Umstände, unter denen Martha schließlich sogar zur Mörderin wird, sind die einzigen Passagen in der Ich-Form. Zähringer lässt Martha ihre Geschichte selbst erzählen, während er ansonsten als allwissender Erzähler die Regie klug im Hintergrund führt.
Ich erinnere mich noch genau an den Tag, an dem ich in Neuort angekommen bin. Es war ein kalter, nebeliger Samstag im Februar 1947. Und ich sah vor mir das Dorf und habe sofort verstanden, warum mein Vater immer von dort weggewollt hatte. Düster war's, verstehen Sie? Nicht dunkel, sondern düster. Und hässlich war es auch.
Martha ist schwanger, als sie ins Gefängnis kommt. Das ist der Grund, warum ihr Sohn Hardy nach seiner Geburt im Heim landet und nie erfährt, wer seine Eltern sind. Doch der Roman verrät, dass sein Vater ein amerikanischer Soldat gewesen ist, der 5 Jahre später, eben am Tag der Mondlandung, in Vietnam ein grauenhaftes Ende findet. Darüber schreibt Zähringer in Kapiteln, die an US-amerikanische Vietnamkriegsfilme wie Apocalypse Now oder Full Metal Jacket erinnern. Hier aber fügen sie sich plötzlich in den Kontext der Weltkriege und in ein Leben in der deutschen Provinz. Zähringer schafft es, auch zeitlich und räumlich weit auseinanderliegendes zu verbinden. Fiktion und Wirklichkeit, Zitat und Neuerfindung überlagern sich so, wie sich auch die unausweichliche Zeitgeschichte und die Zufälle des individuellen Lebens gegenseitig bedingen. Dieses postmoderne Spiel erinnert, nicht zuletzt auch wegen der Vorliebe für Raketen, an Thomas Pynchon, den US-amerikanischen Großmeister des komplexen Erzählens. Zähringer schreibt mit federleichter Eleganz. Seine Sätze sind unaufdringlich, fast zurückhaltend. Er brilliert nicht stilistisch, sondern in der Konstruktion. Er protzt nicht mit Erkenntnissen, sondern gibt die zentrale Frage an die Leser und an seine ratlose Hauptfigur weiter. Was macht das Leben aus? Am Ende ist Hardy absurd reich, aber einsam und unglücklich. Betty, die ihn verlassen hat, sieht in ihm einen, der immer nur vor sich selbst davonläuft, vielleicht vor dem Trauma seiner Kindheit. Ins Weltall hat er es nicht geschafft, aber er gründet eine Firma, die das vielleicht doch noch erledigt. Im Schlussbild sehen wir ihn, wie er alleine im Garten seiner Villa in L.A. noch einmal eine selbstgebastelte Rakete startet.
5, 4, 3, 2, 1, Zündung. Die schmale Pappröhre schoss in den karminrot schimmernden Abendhimmel wie eine andere vor vielen Jahren, an einem Tag am Ende des Sommers, über dem Acker hinter der neuen Siedlung, als wir noch träumten und die Welt groß und grenzenlos war.
Wo wir waren, ist ein aufwühlendes, großes Leseabenteuer über Aufbrüche und vergebliche Fluchten. Zähringer beweist, dass Unterhaltungsliteratur und Intelligenz sich keineswegs ausschließen. So viel Welt, so viel Geschichte und so viel Leben, klug und spannend ineinander verschlungen, stecken nur selten in einem einzigen Buch.
Das meint hörbar begeistert unser Kritiker Jörg Maggenau. Er besprach Wo wir waren, den neuen Roman von Norbert Zähringer. Erschienen ist Wo wir waren im Rowohlt Verlag Rheinbeck bei Hamburg, 510 Seiten, 25 Euro. Kommen wir vom 1967 geborenen Norbert Zähringer aus Berlin zur 1966 geborenen Doris Knecht aus Wien. Eine Autorin und Zeitungskolumnistin mit Kultstatus, die unter anderem schon lange für das Wiener Magazin Falter schreibt. Seit 2011 veröffentlicht Doris Knecht aber auch regelmäßig Romane. Und darin nahm sie zuletzt vor allem die Lebenslügen der scheinbar hippen Großstädter aufs Korn. So erzählte sie etwa in ihrem letzten Roman, Alles über Beziehungen, von einem egomanen Kulturmanager, der vor allem mit Fremdgehen beschäftigt war. Knechts neuer Roman, der heißt jetzt nur kurz Weg. Und darin geht es zur Abwechslung mal nicht vorrangig um das Thema Geschlechterkampf, sondern um Elternsorgen. Georg und Heidi, die beiden Hauptfiguren, die leben zwar schon länger voneinander getrennt, aber sie haben eine gemeinsame 23-jährige Tochter. Und diese Tochter namens Lotte, die ist eines Tages plötzlich spurlos verschwunden. Das ultimative Albtraum-Szenario aller Eltern. Doch immerhin, Georg und Heidi finden bald Hinweise darauf, wohin ihre Tochter abgehauen sein könnte. Nämlich irgendwohin in Richtung Ostasien. Alles Weitere weiß Julia Schröder.
Ein Moped kann die große Freiheit bedeuten. Es kann hingammeln zum Symbol der unwiederbringlich vergangenen Jugendzeit. Es kann aber auch einfach dazu dienen, von A nach B zu gelangen. Mancherorts kommt ein Moped selten allein. In Vietnam zum Beispiel oder im neuen Roman von Doris Knecht.
Wie man auf einem Moped fahren kann. Allein, zu zweit. Ein Mann und eine Frau, der Mann vorne, die Frau hinten. Die Frau vorne, der Mann hinten, ein Mann, eine Frau, zwischen ihnen ein kleines Kind, sitzend oder stehend. Ein Kind vorne, zwischen den Beinen des Mannes stehend, dann eine Frau mit einem Säugling im Arm, wach oder schlafend. Zu dritt, zu zweit, allein. Wie man auf einem Moped fährt, kommt drauf an, wo man geboren wurde, wie man lebt und wer man ist.
Dass der Roman mit dieser Behauptung startet, ist kein Zufall, denn das Moped ist das Gefährt, auf dem die Handlung in wesentlichen Teilen voranknattert. Zugleich fungiert es als Sinnbild für ziemlich vieles. Das allerdings ist das geringste Problem dieses Buchs. Weg, der Titel des Romans, deutet es an. Eine Studentin verschwindet, ihre Eltern, die seit langem voneinander getrennt leben, machen sich erst große Sorgen und dann auf die Suche, die sie bis nach Vietnam und Kambodscha führt. Die Sorgen scheinen begründet. Lotte, die gemeinsame Tochter, leidet unter einer drogenindizierten Psychose. Und sollte sie aufgehört haben, ihre Medikamente zu nehmen, ginge es wieder los mit Paranoia und Selbstverletzung. Lottes Vater Georg, ehedem ein naturburschenhafter Hippie-Punk in Wien, muss seinen Gasthof im steiermärkischen Waldviertel mit dem im Schuppen vor sich hin rostenden, lang nicht gefahrenen Moped der Ehefrau und seinem Hausfreund anvertrauen. Und Lottes Mutter Heidi, eine an diversen Lebensängsten leidende Mitvierzigerin, verlässt der Tochter zuliebe ihre ohnedies ein bisschen höllisch und prekär gewordene Reihenhaus-Komfortzone im Umland von Frankfurt, besteigt zum allerersten Mal ein Flugzeug und traut sich wegen der Millionen Mopeds, die durch Ho Chi Minh-Stadt brausen, erstmal nicht aus dem Hotel. Beide Elternteile treffen sich dort und nehmen Lottes Spur auf, die sie bis nach Phnom Penh verfolgen. Die Konstruktion des Romans ist vielversprechend. Erzählt wird im Wechsel der Perspektiven, woraus sich spannungsreiche Interferenzen zwischen den jeweiligen Wahrheiten der Figuren ergeben. So könnte es weitergehen, tut es aber nicht. Stattdessen verringert sich die reizvolle Vieldeutigkeit und lesend fragt man sich bang, zu welchem Ende Doris Knecht die verkorksten Familienverhältnisse führen wird. Es zu verraten schadet nichts. Georg und Heidi machen ihren Frieden miteinander und landen schließlich auf einem paradiesischen Urlaubsinselchen vor der Küste Kambodschas. Und dort geschieht zwischen den Eltern, Lotte und Lottes neuem Freund genau das, was ein Drehbuch fürs ZDF Herzkino am Freitagabend würdig abschließen würde.
Es sind in diesen 4 Tagen viele Gespräche nötig. Gespräche zu zweit, zu dritt, zu viert, zu dritt, zu zweit, zu zweit, zu zweit, zu dritt. Ein längeres, teures Telefonat zwischen Lotte und der Psychiaterin daheim in Deutschland, bis Lotte davon überzeugt ist, ihre Medikamente wiederzunehmen. Und dieses neue Medikament mal auszuprobieren, das Heidi ihr mitgebracht hat. Sie willigt schließlich ein, nachdem Heidi und Georg auch in etwas eingewilligt haben, dass sie noch nicht mit nach Deutschland muss. Dass sie ihr vertrauen, dass sie ein bisschen hier bleiben darf, wenn sie sich darauf verlassen können, dass sie das Medikament nimmt und nicht kifft.
Ach ja, offenkundig vertraut die Autorin darauf, dass die Leser sich diesen trockenen Kitsch wehrlos gefallen lassen werden, nun nachdem sie so viel über Heidi und Georg erfahren haben und über Georgs Frau und Heidis Schwester auch. Doris Knecht füllt nämlich sehr, sehr viele Seiten des Romans mit dem Referat der Ängste, Sehnsüchte und Beweggründe ihrer beiden, irgendwie natürlich auch die eigene Identität Suchenden. Das funktioniert aber nicht. Je mehr Auskünfte zur Person sich anhäufen, desto mehr kristallisieren sich die Klischees heraus. Das ist wirklich schade, denn die österreichische Schriftstellerin und Journalistin zeigt an vielen Stellen, was sie eigentlich kann. Ihr Reporterinnenblick entdeckt die charakteristischen Details der ebenso zauberhaften wie verdreckten Landschaften Südostasiens, der großen Städte mit dem Hi in Vietnam höflichen, da in Kambodscha ruppigen Verkehrschaos. Die roten Kinderplastikstühle allenthalben vor den ungezählten Garküchen, die aussichtslose Armut an den Ufern des vermüllten Mekong. In solchen Passagen sieht man über kleine Peinlichkeiten gern hinweg, wie die, dass der Name der Hafenstadt Sihanoukville konsequent falsch geschrieben wird. Aber Doris Knecht hat einfach zu wenig Zutrauen zu ihrer eigenen Befähigung, die Szenen sprechen zu lassen, bis die Psychologie der Figuren erkennbar wird, anstatt alles in inneren Monologen auszudeutschen. Allzu oft erliegt sie der Versuchung, Betrachtungen über Gerechtigkeit in der globalisierten Welt, übers Altern und über Probleme zeitgenössischer Elternschaft in die Hirne dieser Figuren zu verlegen und auch gleich in originelle Sätze zu gießen, als wäre es eine Kolumne von Doris Knecht. Am Ende verspricht Vater Georg seiner einsichtigen Tochter, er werde ihr sein im Schuppen schlummerndes antikes Moped herrichten, auf dem sich einst die verliebte Heidi an ihn klammerte. Und dann lernt Heidi, die Furchtsame mit der Flugangst, der Bakterienphobie und dem Ordnungszwang, auch noch selbst, wie man auf dem Moped fahren kann. Sogar mit der Tochter hintendrauf, beide lachend im Fahrtwind unter grünen Palmen. Abspann bitte mit optimistischen Retortenschrammeln.
So lautet die Empfehlung einer wenig begeisterten Julia Schröder nach der Lektüre von Weg. Weg, das ist der neue Roman von Doris Knecht, publiziert bei Rowohlt Berlin, 302 Seiten, 22 Euro. Und zum Schluss der Sendung möchte ich Sie gern noch auf Andruck hinweisen, unser Magazin für politische Literatur. Dort wird es heute Abend ab 19.15 Uhr unter anderem um das neue Buch von Thomas Kielinger gehen, eine Biografie über die englische Königin Elisabeth I., eine Frau und eine Regentin, an die sich die Engländer heute zu schmählichen Brexit-Zeiten nur allzu gern zurückerinnern, war es doch unter Elisabeth I., als die englische Flotte 1588 gegen die spanische Armada einen glorreichen Seesieg errang. Das alles also heute Abend ab 19.15 Uhr hier Thema in der Sendung Andruck. Und mit diesem Hinweis verabschiedet sich hier am Mikrofon Gisa Funk. Machen Sie es gut.